Die Ergebnisse der anderen wirken sich auch auf uns aus. Wir möchten uns alle im jetzigen Moment gut fühlen, selbst wenn es auf Kosten unserer langfristigen Ziele geht. Genau wie das motivierte Denken oder die eigennützige Voreingenommenheit unterliegt es auch dem Einfluss des Egos, wenn wir andere für ihre schlechten Ergebnisse selbst verantwortlich machen und ihnen bei guten Ergebnissen die Anerkennung ihres Verdienstes daran verweigern. Wenn wir uns einen Erfolg selbst zuschreiben, verbessert das Narrativ über uns selbst. Dasselbe bewirken wir auch, wenn wir einen Mitmenschen abwerten, indem wir einen Misserfolg seinem Fehlverhalten zuschreiben. Das ist Schadenfreude. Vergnügen finden am Missgeschick anderer. Schadenfreude ist im Grunde das Gegenteil von Mitgefühl. Idealerweise würde unser Gefühl von Glück davon abhängen, wie sich die Dinge für uns selbst entwickeln, ungeachtet dessen, wie sie sich für irgendjemand sonst entwickeln. Doch auf einer ganz grundlegenden Ebene gibt es uns ein gutes Gefühl, das schlechte Ergebnis eines anderen, dessen Schuld zuzurechnen. Und auf derselben Ebene ist es unserem Narrativ zuträglich, das gute Ergebnis eines anderen dem Glück zuzuordnen. Dieses Zuordnen der Ergebnisse folgt bei Nullsummenspielen wie Poker einem logischen Muster. Wenn ich mich bei einer Pokerhand in einem Kopf-an-Kopf-Duell befinde, muss ich diesem Zuordnungsmuster folgen, um die eigennützige Interpretation meines eigenen Ergebnisses mit den Ergebnissen meiner Gegner auszugleichen. Wenn ich eine Hand im Poker gewinne, verliert mein Gegner. Wenn ich eine Hand im Poker verliere, gewinnt mein Gegner. Gewinne und Verluste sind symmetrisch. Wenn ich meinen Gewinn meiner guten Spielweise zuordne, muss mein Gegner bei dieser Hand verloren haben, weil er weniger fähig spielt. Und genauso gilt, wenn ich meinen Verlust dem Pech zuordne, muss mein Gegner aufgrund von Glück gewonnen haben. Jede andere Interpretation würde eine kognitive Dissonanz hervorrufen. Wenn wir so darüber nachdenken, erkennen wir, dass die Art und Weise, wie wir die Ergebnisse anderer zuordnen, Teil unserer eigennützigen Voreingenommenheit ist. Wenn wir es aus diesem Blickwinkel betrachten, wird das Muster sinnvoll. Doch dieser Vergleich unserer Ergebnisse mit anderen ist nicht beschränkt auf Nullsummenspiele, bei denen ein Spieler verliert und der andere gewinnt, oder wo ein Anwalt gegen die Gegenseite verliert oder ein Verkäufer einen Auftrag an einen Wettbewerber, etc. In Wahrheit konkurrieren wir mit allen anderen um Ressourcen. Das liegt an unseren Genen. Wie Richard Dawkins erklärt, schreitet die natürliche Auslese durch den Wettbewerb unter den genetisch bedingten Phänotypen voran. Also haben wir uns buchstäblich zum Konkurrenzkampf hinentwickelt. Ein Antrieb, der unserer Spezies das Überleben sicherte. Das Handeln in der Welt aus der Perspektive des Konkurrenzkampfs ist in unserem Reptiliengehirn tief verankert. Es genügt nicht, unser Selbstbild allein aufgrund unseres Erfolgs aufzuplustern. Wenn jemand, den wir als gleichwertig betrachten, Erfolg hat, haben wir das Gefühl, dass wir im Vergleich dazu weniger Erfolg haben. Wir vergleichen uns mit ihm. Wenn deren Kinder in der Schule besser sind als unsere, was machen wir dann falsch mit unseren Kindern? Wenn dieses Unternehmen in den Nachrichten kommt, weil es an die Börse geht, wieso wir dann nicht? Warum arbeiten wir einfach nur weiter? Wir glauben, wir wüssten, was uns glücklich macht. Sonja Lubomirsky, Psychologieprofessorin an der University of California, Riverside und bekannte Autorin zum Thema Glück, verfasste mehrere Beiträge über die Elemente, die wir im Allgemeinen dazuzählen. Ein komfortables Einkommen, stabile Gesundheit, eine gute Ehe und die Abwesenheit von Tragödien oder Traumata. Lubomirsky merkte jedoch an, die allgemeine Schlussfolgerung aus fast einem Jahrhundert der Forschung über die Determinanten des Wohlergehens ist, dass objektive Umstände, demografische Variablen oder Lebensereignisse mit dem Glücksgefühl weniger stark in Verbindung stehen, als wir aus unserer Intuition und Alltagserfahrung heraus annehmen. Aus mehreren Einschätzungen geht hervor, dass all diese Variablen zusammengenommen nicht mehr als 8-15% Unterschied im Glücksgefühl ausmachen. was am meisten für unser Glücksgefühl zählt, ist, wie es uns vergleichsweise geht. Die Breite und Tiefe all dieser Forschungen über das Glück und ihre Implikationen sind wichtig. Aber es geht über das hinaus, was wir über unser Problem beim Zuordnen der Ergebnisse anderer wissen müssen. Ich empfehle Ihnen aber wärmstens, Lubomirskis Arbeit über das Thema zu lesen, sowie Daniel Gilbert's Stumbling on Happiness und Jonathan Haidt's The Happiness Hypothesis, die in den Literaturhinweisen und Empfehlungen aufgeführt sind. Ein stimmiges Beispiel dafür, wie wir unser eigenes Glück in Relation zu anderen einstufen, gibt eine Version des Partyspiels »Würden Sie lieber?« Wenn man Menschen fragt, ob sie lieber $70.000 im Jahr 1990 oder $70.000 heute verdienen würden, wählt eine bedeutende Anzahl der Spieler etwa das Jahr 1900. Tatsächlich betrug das jährliche Einkommen im Jahr 1900 etwa $450. Es würde uns also phänomenal gut gehen im Vergleich zu unseren Mitmenschen zu 1900. Doch mit keiner so großen Geldsumme könnte man 1900 Novocain oder Antibiotika kaufen, keinen Kühlschrank und keine Klimaanlage und auch keinen leistungsstarken Computer, den wir in der Hand halten können. So ziemlich das Einzige, was man 1900 mit $70.000 kaufen konnte, was man heute dafür nicht mehr bekäme, war die Möglichkeit, fast jedem damit überlegen zu sein. Wir wären also lieber bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von nur 47 Jahren im Jahr 1900 allen anderen überlegen, als heute mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von über 76 Jahren und einem Computer in der Hand einer von vielen zu sein. Vieles von unserem Selbstwertgefühl kommt davon, wie wir uns im Vergleich mit anderen einstufen. Diese allgegenwärtige Denkweise, die sich hartnäckig hält, hemmt den Lernvorgang. Zum Glück kann man Gewohnheiten ändern. Ob das nun die Angewohnheit ist, Nägel zu kauen oder sein übergroßes Pech zu beklagen, wenn man verliert. Wenn wir uns an anderen Dingen orientieren, die uns ein gutes Selbstwertgefühl geben, können wir uns dahin entwickeln, Ergebnisse rationaler zuzuordnen und mehr Mitgefühl für andere zu haben. Wir können besser lernen und sind offener, wenn wir an einem positiven Narrativ arbeiten, das von der Suche nach der Wahrheit und dem Streben nach Objektivität geprägt ist. Anderen das Verdienst zuzugestehen, wenn es angebracht ist. Zuzugeben, wenn unsere Entscheidungen hätten besser sein können. Und anzuerkennen, dass fast nichts nur schwarz oder weiß ist.